Deutschlandfunk. Der Tag.
Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich?
Genau.
Genau das ist ja das Problem. Erfolgreich sind die deutschen Fußballerinnen schon oft gewesen. Genau genommen waren nur die USA überhaupt erfolgreicher. Aber
wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice.
Zweimal ist die Nationalmannschaft der Frauen außerdem Weltmeister geworden. 2016 gewannen sie die olympische Goldmedaille. Heute beginnt die WM in Frankreich. Und doch stehen die Frauen ganz tief im Schatten der Männer. Bleibt das so für alle Zeiten? Darüber sprechen wir gleich. Und ich frage einen Beobachter der Grünen, ob der Höhenflug der Partei anders als früher dieses Mal von Dauer sein könnte. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg.
Ihr habt eine super Trainerin, ihr seid eine Mega-Mannschaft und ihr habt die beste Torhüterin im Tor. So, seid fokussiert, aber gleichzeitig genießt jedes Spiel und zeigt einfach eure Stärken. Dann seid ihr meines Erachtens unschlagbar.
Nadine Angerer war viele Jahre lang die Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aus einem fahrenden Auto heraus meldet sie sich nochmal mit einem Video und guten Wünschen für das WM-Turnier. Ab heute in Frankreich. Hier bei mir im Studio ist Daniela Müllenborn. Grüß dich, Daniela.
Ja, hallo.
Unschlagbar, sagt Nadine Angerer. Wie gut ist die Mannschaft, die ab heute in Frankreich spielt?
Ja, also sie steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste der Top-Favoriten. Also da zähle ich eher Frankreich dazu oder eben der Titelverteidiger, die USA, vielleicht auch die Engländerinnen. Aber die deutsche Mannschaft, die zählt natürlich schon auch immer zu den Kandidaten, die um den Titel mitspielen können. Das ist ja auch der Anspruch, den die Mannschaft an sich selber hat, ne? Da sind jetzt natürlich einige junge Spielerinnen zum ersten Mal bei so einem großen Turnier dabei. Da muss man gucken, wie ist es mit der Nervosität. Aber da ist natürlich auch sehr viel Erfahrung. Zum Beispiel die Spielführerin Alexandra Popp vom deutschen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg oder eben ein Superstar Jennifer Marujan vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Also da ist auch sehr viel Erfahrung. Naja, und das große Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und da muss mindestens das Viertelfinale her.
Wie hat sich denn diese Mannschaft, eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen, wie haben die sich in der Vorbereitung geschlagen? Es gibt ja auch eine neue Trainerin.
Also da erinnere ich mich jetzt direkt mal an das letzte Testspiel. Das war in Regensburg gegen Chile. 2-0 gewonnen. Es hat eigentlich alles gestimmt, aber an der Torausbeute hat es gehapert. Und daran sollte jetzt vor der WM in Rennes, die Mannschaft ist ja seit Montag im WM-Spielort Rennes angekommen, da sollte halt dran gearbeitet werden. Und was da jetzt rausgekommen ist, das sehen wir natürlich dann morgen zum Auftakt gegen China.
FIFA-Chef Gianni Infantino ist sicher, sozusagen ganz grundsätzlich sicher, diese WM wird die beste Endrunde bei den Frauen aller Zeiten. Ist das nur Marktschreierei oder hat er recht?
Ja, diesmal gibt es da sogar eine konkrete Zahl. Also zumindest was die Zuschauerzahlen angeht, ist das schon die größte WM aller Zeiten. Denn da sind schon 930.000 Tickets im Vorfeld verkauft worden. Also so viele wie wirklich noch nie. Und die FIFA, die rechnet sogar damit, die Millionenmarke zu knacken. Das Eröffnungsspiel heute Abend zwischen dem Gastgeber und Mitfavorit Frankreich und Südkorea, das ist seit Wochen restlos ausverkauft.
Ist das ein Trend, um mal gleich auf diesen Punkt zu kommen, dass der Frauenfußball immer noch weiter ganz stark im Schatten des Männerfußballs steht? Siehst du da eine Veränderung? Ist das viel mehr geworden?
Also in Europa kann man sagen, boomt der Frauenfußball. Ich nehme jetzt aber mal Deutschland raus. Aber zum Beispiel in Spanien, da war jetzt vor kurzem bei einem Ligaspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona, da waren 60.000 Zuschauer im Stadion. Oder Pokal-Viertelfinale zwischen Atletico Bilbao und Atletico Madrid, 48.000 Zuschauer. England zieht da jetzt auch langsam nach. In Deutschland, da hapert's mit den Zuschauern.
Also Deutschland ist da wirklich eine Ausnahme von einem Trend, der anderswo ganz stark zu bemerken ist.
Ja, in Deutschland gibt es natürlich auch Frauenfußballfans. Und ich erinnere mich an die WM 2011. Da waren auch beim Eröffnungsspiel 70.000 Zuschauer im Stadion. Aber diese Begeisterung ist dann auch relativ schnell wieder abgeebbt. Und heute sehen wir dann bei Bundesligaspielen, zum Beispiel beim deutschen Meister und Pokalsieger Wolfsburg, da kommen nicht mehr als 1.000, 2.000 Leute. Und im Schnitt ist ja der Zuschauerschnitt, der liegt so unter 1.000 sogar.
Woran liegt das? Also ich will noch mal einspielen, einen kleinen Ausschnitt aus diesem tollen Werbevideo, was zu dieser WM ja gedreht wurde. Und da wird es ja auch thematisiert, dass es ganz viel Vorurteile gibt, mit denen der Frauenfußball zu kämpfen hat.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
What? Nice.
Also dieser Spot hat ja ordentlich für Wirbel gesorgt, gerade mit dieser Pointe. Gefällt dir das? Findest du das gut?
Ja, ich finde es wunderbar. Der ganze Spot ist ja auch toll gemacht, sehr atmosphärisch, sehr dicht. Also unbedingt angucken. Und ja, die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat natürlich damit genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hat vor der WM noch ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube, bei YouTube waren es 500.000 Aufrufe, also Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und das Schöne finde ich auch, die Spielerinnen, die nehmen sich da ja selber auf die Schippe, ne? Und räumen eben auch halt nett und sympathisch mit Vorurteilen auf. Jetzt muss natürlich dann eben auch noch ein erfolgreiches Turnier folgen.
Ja, das wäre natürlich prima. Ich will mal ein Stichwort aufgreifen, was wir auch gerade gehört haben. Frauenfußball, das ist Amateurfußball nur in Zeitlupe. Also das ewige Vorurteil, das ewige Urteil, sportlich sind Frauen einfach nicht. Das ist nicht so dynamisch, das ist nicht so attraktiv, das ist nicht so schnell, das ist nicht so athletisch. Was ist dein Urteil?
Also erstmal, ich habe selber sehr lange Fußball gespielt, 30 Jahre und selbst damals haben meine Mitspielerinnen gesagt, wir gucken uns nicht gerne Frauenfußball an. Also wir spielen das gerne, aber gucken, ne, da gehen wir zum Männerfußball. Und es ist ja wissenschaftlich erwiesen, der Frauenfußball ist langsamer. Und Attraktivität, ich glaube, das ist das Stichwort Attraktivität. Das wird oft gleichgesetzt mit Tempo. Es ist bewiesen, Frauenfußball ist um ein Drittel langsamer als Männerfußball und das setzen die Menschen gleich mit Attraktivität. Aber Frauenfußball ist natürlich attraktiv. Und ich habe auch jetzt im Vorfeld der WM mit vielen gesprochen und da heißt es, ja, im Frauenfußball schätzen wir aber auch nicht so harte Fouls, diese Theatralik, die wälzen sich da nicht minutenlang nach einem Foul auf dem Rasen rum und es ist eben auch technisch schön anzusehen. Aber es ist halt langsamer.
Und ich muss ja sagen, ich habe selber eine Tochter, die sehr viel Fußball spielt. Und wenn man dann mal da ist und sich das anguckt, das sieht natürlich live auch anders aus als auf den Fernsehbildern. Also unten auf dem Platz ist ordentlich was los, ordentlich Dynamik. Und im Fernsehen wirkt es manchmal doch ein bisschen anders, oder?
Nee, das stimmt. Also live dabei zu sein, ist schon nochmal was anderes. Ich war jetzt auch beim Pokalfinale in Köln zwischen Wolfsburg und Freiburg und dachte, ja, tolles Niveau, tolles Spiel, wirklich. Und im Fernsehen, muss ich aber auch sagen, da langweilt mich so ziemlich viele Männerfußballspiele, mag ich mir da auch nicht angucken.
Aber was machen wir dann, Daniela, mit den Kollegen, die sagen, also das wird doch eigentlich nie was, da wird unendlich viel Geld reingepumpt in einen Sport, den eigentlich niemand sehen will. Wir machen auch zu viel Wirbel drum. Wie gehen wir damit um?
Ja, ich glaube, wir sollten uns davon verabschieden, den Männerfußball immer mit dem Frauenfußball zu vergleichen. Und es gibt ja auch Nationalspielerinnen, die sagen, wir haben doch schon ganz viel erreicht. Natürlich wäre es auch mal toll, bei einem Länderspiel wieder mehr als 10.000 Zuschauer zu haben. Vielleicht muss man da dann mal eben nach Spanien oder auch nach England gucken, wie machen die das? Wie kriegen die das hin, dass sie da 60.000 bei so einem Spiel haben? Da tut der DFB vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Wir haben eben über Fußball im Fernsehen geredet. Es gibt ja Topspiele in der Bundesliga, die werden im Free-TV übertragen, aber es weiß kein Mensch. In Spanien werden Tickets verschenkt. Jetzt kann man sagen, die werden an Schulen verschenkt. Jetzt kann man sagen, oh, toll. Aber diese Leute gehen ins Stadion, die sehen dann ein Spiel live und denken vielleicht, ach, das war ja schön, da gehe ich beim nächsten Mal wieder hin. Und da müsste der DFB vielleicht aktiv werden in diese Richtung.
Letzter Blick auf das Turnier, was jetzt bevorsteht in Frankreich. Deine Prognose, wie gut wird sich das Team schlagen, wie weit werden die kommen?
Ja, da kommt natürlich die Antwort, die immer kommt.
Blick in die Glaskugel.
Die Mannschaft ist natürlich für eine Überraschung gut und also ich traue ihr auf jeden Fall das Halbfinale zu.
Auch wer die Grünen aus tiefster Seele verabscheut, muss ja gerade eines zugeben. Die Partei hat eine Sensation geschafft. 20,5% bei der Europawahl. Da kommt einem schon mal das abgegriffene Wort historisch in den Sinn. Die SPD haben die Grünen weit hinter sich gelassen und in Umfragen landen sie jetzt sogar vor der Union auf Platz 1. Ohne Klimaschutz ist alles nichts. Auf diese Karte haben die Grünen gesetzt und sie haben gewonnen. Allerdings, gute Umfragewerte gab es auch früher schon für die Partei. Nach der letzten Bundestagswahl reichte es am Ende, aber dann doch nur für die kleinste Fraktion. Was spricht also jetzt dafür, dass der Höhenflug dieses Mal anhalten könnte? Das habe ich Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gefragt, der in Berlin die Grünen beobachtet und auf einen Sprung in unser Hauptstadtstudio vorbeigekommen ist.
Ja, da spricht einiges dafür. Es spricht erstens mal dafür die notorische Schwäche der Konkurrenz im Moment. Also ich denke, über die SPD müssen wir nicht lange reden. Die Wahlergebnisse für die SPD werden schlechter und schlechter. Auch der Kurs der SPD ist nicht klar. Es ist nicht klar, ob sie in der Großen Koalition bleibt oder rausgeht. Also die SPD ist auf absehbare Zeit mit sich selbst beschäftigt und das wird dazu führen, jedenfalls kurz- und mittelfristig, dass sie Platz 2 im Parteiensystem an die Grünen abgeben wird. Mhm. Auch die Union befindet sich in einer prekären Situation. Die Union hat auch ein latentes Führungsproblem. Also der Status von Frau Kamm-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende hat in den letzten Wochen eher gelitten. Sie steht in einem Wettbewerb mit Angela Merkel, die weiterhin Kanzlerin ist. Aber man weiß eigentlich nicht so richtig, wer ist da Herr im Haus. Auch bei der Union gilt, was für die SPD gilt, die traditionellen Milieus bröckeln so ein bisschen weg. Und ja, auch da sehe ich nicht, dass die Union kurzfristig zur alter Stärke zurückfinden wird.
Das sind also Schwächen der Konkurrenz von SPD und Union, zumal heißt das, den Grünen ist dieser Erfolg im Grunde genommen quasi in den Schoß gefallen?
Nee, er ist ihnen nicht in den Schoß gefallen, sondern die Grünen haben daran schon auch sehr zielgerichtet gearbeitet. Zunächst mal, und das zahlt sich jetzt enorm aus, auch wenn man die Umfragezahlen der Grünen vergleicht mit denen der FDP. Die Grünen haben sich nach der Bundestagswahl 2017 als sehr regierungswillig und auch regierungsfähig erwiesen. Also die Grünen wurden als diejenigen wahrgenommen, die wirklich regieren wollten, während die FDP am Ende ja abgesprungen ist. Das ist, glaube ich, Grundstein Nummer 1 des jetzigen Erfolges. Grundstein Nummer 2 ist, dass die Grünen personell stark aufgestellt sind. Also sowohl Annalena Baerbock, aber noch mehr Robert Habeck sind sehr populär in der Bevölkerung. Sie kooperieren gut zusammen. Also das, was man zuletzt vor allen Dingen in der SPD fand, nämlich dauernde Intrigen und Machtkämpfe, die sieht man bei den Grünen im Moment überhaupt nicht. Dasselbe gilt für die Fraktionsführung und auch für das Verhältnis von Partei und Fraktionsführung untereinander. Also es hat zumindest nach außen den Anschein, als liefe das alles reibungslos. Und Wählerinnen und Wähler gutieren immer Parteien mit möglichst wenig innerparteilichen Reibereien.
Und zu all dem kommt noch hinzu, dass mit dem Thema Klimaschutz beispielsweise ein Thema auf dem Markt ist, das vor allem den Grünen zugeordnet wird, was ein urgrünes Thema ist und was auf einmal die öffentliche Debatte, was heißt auf einmal, was jetzt über längere Zeit immer mehr die öffentliche Debatte so dominiert.
So ist es. Das wäre jetzt der dritte Punkt gewesen, auf den ich jetzt gekommen wäre. Das Thema Klimaschutz ist tatsächlich überragend, weil immer mehr Menschen eben auch merken, ja, die Klimakrise, der Klimawandel, wie auch immer wir es benennen wollen, die Klimakatastrophe, von der manche sprechen, die sich da abzeichnet, das ist für immer mehr Menschen spürbar, dass dieses Problem tatsächlich ein Problem ist und dass man da gegenhalten muss. und für Klimaschutz aktiv und offensiv eintreten muss. Und auch das ist weder bei SPD noch bei CDU und CSU spürbar. Und ja, man muss davon ausgehen, dass dieses Thema den Grünen als Alleinstellungsmerkmal erhalten bleibt. Ja, mehr noch, dass es noch an Bedeutung gewinnt. Und ja, und das schlägt bei den Grünen natürlich sehr positiv zu Buche.
Und es ist ja interessant zu beobachten, wenn beispielsweise Annalena Baerbock sagt, oder in diesem Zusammenhang mit der Klimapolitik, ja, seit sie gewählt wurde zur Parteivorsitzenden, von einer neuen Radikalität spricht und das quasi kein Schimpfwort mehr ist und kein Makel, sondern geradezu eine Auszeichnung, weil es eben in gewisser Weise ausdrückt, was ja wohl viele so wahrnehmen, dass die Politik der Großen Koalition sozusagen in den Lösungsvorschlägen in der Geschwindigkeit gar nicht mehr heranreicht an das Ausmaß der Schwierigkeiten und der Probleme.
Ja, das ist einerseits richtig, wobei man andererseits an der Stelle auch ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man sozusagen dem sogenannten Wording, wie das hier in Berlin immer gerne heißt, der Grünen nicht auf den Leim geht. Also die Wording, also die Art, wie sozusagen Probleme benannt werden und Lösungen beschrieben werden. Also die Grünen sagen selber von sich, dass sie sehr radikal sind, aber in der praktischen Politik sind sie dann oft ja doch weit weniger radikal. Also der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann beispielsweise, der fällt weniger als Klimaschützer auf, sondern der ist nach wie vor doch auch sehr damit beschäftigt, die Automobilindustrie im eigenen Land zu schützen, also vor allem Daimler. Und auch die Grünen hier in Berlin sind, wenn es konkret wird, dann doch nicht so radikal, wie es manchmal den Anschein hat. Also beispielsweise hat ja der Abgeordnete Janicek hat vor ein paar Monaten mal vorgeschlagen, ein Flugreisen sozusagen
zu kontingentieren.
Ja, zum Kontingentieren.
Jeder kriegt sein Budget.
Genau, von drei Flügen war da die Rede und danach sollte es dann teurer werden oder jedenfalls. Und davon wollte die Fraktionsführung und die Parteiführung eigentlich nichts wissen.
Naja, es erinnert eben so ein bisschen an den alten Vorwurf der Verbotspartei, der Besserwisserpartei, der Partei, die den Menschen vorschreiben will, wie sie ihr Leben zu gestalten haben. Sind das sozusagen die letzten, sag jetzt mal, Zuckungen dieser alten Tradition oder besteht die Gefahr und ist das sozusagen ein Stolperstein jetzt auf dem Weg in die Zukunft, dass sie zurückfällt in diese Position, in diese Haltung?
Ja, ich sehe, habe das mit dieser Verbotspartei immer nie in dem Ausmaß gesehen, wie das vielfach öffentlich wahrgenommen worden ist. Das mit der Verbotspartei geht ja zurück auf den Veggie Day aus dem vorletzten Wahlkampf und der Idee, dass man vielleicht einmal in der Woche in Kantinen kein Fleisch mehr anbietet. Darauf geht es ja zurück. Und daraufhin wurde den Grünen das mit der Verbotspartei auch so ein bisschen angeheftet. Also ich finde, beim Klimaschutz, da wird man sozusagen nicht daran vorbeikommen, auch an, also nicht, vielleicht nicht an Verboten, aber an Reglementierungen. Also entweder die Bürgerinnen und Bürger reglementieren sich sozusagen selber. Oder es wird politische Reglementierungen auf die eine oder andere Weise geben.
Und dann auch möglicherweise Einschränkungen unserer
Lebensweise. Einschränkungen, wie auch immer. Also es ist jedenfalls so, dass Klimaschutz nur dann zu haben sein wird, wenn wir unser Verhalten in irgendeiner Weise ändern. Also entweder aus freien Stücken oder gemäß politischer Vorgaben. Also im Moment ist ja das Hauptinstrument, was hier diskutiert wird, die sogenannte CO2-Steuer, dass sozusagen Umweltschäden, die durch CO2-Verbrauch sozusagen eintreten, dass die eingepreist werden bei Flügen, bei Benzin, etc., Verkehr und so. Ja. Also auch das zeigt, wohin die Reise sozusagen geht. Die Bürger werden an irgendeiner Stelle, werden sie sozusagen Einschnitte spüren.
Woran werden wir denn erkennen oder wann werden wir erkennen, ob das von Dauer ist? Werden die Landtagswahlen im Herbst ein wichtiger Fingerzeig sein, ob das nachhaltig ist, was wir gerade an guten Umfragen bei den Grünen erleben?
Ja, das denke ich schon, auch wenn natürlich in Ostdeutschland da immer noch andere Bedingungen herrschen und die nächsten Landtagswahlen finden ja in Ostdeutschland statt. Da also in Sachsen-Brandenburg und Thüringen ist zum Beispiel die AfD wesentlich stärker und die Grünen sind schwächer als im Bundesdurchschnitt. Auch wenn die Wahlergebnisse der Grünen im Herbst nicht westdeutsches Niveau erreichen werden, aber werden sie doch Beleg sein, vermute ich jedenfalls, für das Erstarken der Grünen. Und ein Punkt, über den wir ja noch nicht gesprochen haben, der aber, denke ich, auch aus meiner Sicht der Erwähnung wert ist, ist ja auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Also die Grünen sind in den letzten Jahren, haben sie einen Zuwachs hingelegt von 60.000 auf 80.000 Mitglieder. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass da eine Nachfrage ist, dass da auch eine Lust dieses Teils der Bevölkerung ist, sich politisch zu engagieren. Das deckt sich teilweise mit dem, was wir bei Fridays for Future sehen. Das deckt sich auch mit dem, was wir gesehen haben bei dem Video von Rezo. Also auf diesem Feld des Klimaschutzes und so, da sieht man starke Impulse, starke Bereitschaft, sich zu engagieren. Und parteipolitisch schlägt das eben alles bei den Grünen zu Buche.
Und wenn man zum Schluss noch die Wähler anschaut und das Alter der Wähler vor allem und sieht, wie viele junge Leute unter 30 Jahren, aber auch darüber die Grünen gewählt haben bei der Europawahl, ist das ja auch eigentlich ein Zukunftsversprechen für die Partei.
Auf jeden Fall. Also ich meine, auch bei den Grünen werden nicht dauerhaft die Bäume in den Himmel wachsen und es wird da sicherlich auch mal wieder Einbrüche geben. Aber alles in allem halte ich doch das Hoch der Grünen im Moment für aus den bisher genannten Gründen für ziemlich stabil. Dass die Grünen wieder absacken auf Ergebnisse wie bei der Bundestagswahl, wo sie 8,9% bekommen haben 2017. Damit rechne ich eigentlich nicht mehr. Sie werden vielleicht mal wieder runtergehen in Umfragen auf 17-18%, vielleicht auch 15%. Aber ich bin im Moment doch ziemlich sicher, dass sie kurz- und mittelfristig und auch langfristig die SPD auf Platz 2 des Parteiensystems ablösen werden. Und ja, und das ist ja schon mal eine grundlegend neue Entwicklung, wenn wir uns die Entwicklung des Parteiensystems in Deutschland seit 1949 angucken.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 7. Juni 2019. Der Blick auf unsere Internetseite lohnt sich übrigens heute doppelt. Optisch nämlich haben wir uns ein kleines Update gegönnt. Alles andere bleibt natürlich wie bisher. Ich bin Jasper Barenberg. Ein schönes Wochenende wünsche ich und tschüss.